Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler.
Holger, wunderbar, dass wir uns hier so jung mal wieder treffen. Ne?
Thema heute, Schmierstoffe.
Du denkst hier Pecunia non olet oder so?
Nee, also Öl. Ne?
Ach, Öl.
Also Öl, ich kenne genau einen Schmierstoff am Auto, das ist Öl und das schütte ich vorne in den Motor rein. Also in so
was
ein
denkst
Loch.
Du da, Livio sieben Kräuter?
Nee, so 10W irgendwas.
Ach so, also Motoröl.
Motoröl. Gibt es eigentlich noch mehr Schmierstoffe am Auto?
Ja, oder so? Ohne Ende.
Echt?
Na klar.
Aber mit denen habe ich nichts zu tun, oder?
Solltest du vielleicht, nicht? Es gibt ja, also gibt es Getriebeöle, Automatiköle, Hydrauliköle, Servoöle,
Hypoidöle.
Was? Na, Hypoidöl ist eine spezielle, sagen wir mal, Rezeptur, die Hypoidverzahnung im Hinterachsgetriebe ideal schmieren und am Leben halten. Ne?
Was ist denn Hypoidverzahnung?
Die Hypoidverzahnung, die ist gleichzeitig Zahnrad und Radius. Also da rollt es in mehreren Dimensionen aufeinander
ab. Okay, ja, okay.
Ja, das liegt daran, wenn du, es muss so sein, wenn der, ich weiß gar nicht, wie heißt es auf Deutsch, Reck and Pinion, also Tellerrad und Kegelrad, wenn die verschiedene Achsen haben.
Ja.
Also wenn das ein bisschen höher liegt, dann hast du da automatisch einen Radius mit drin. Also so eine gebogene Verzahnung. Hast du vielleicht sogar schon mal gesehen? Eine gebogene Verzahnung.
Ich bilde mir ein, was sowas schon mal gesehen zu haben. Ja, ja.
Ja, jedenfalls. Also zusätzlich sind dann natürlich dann noch die Differential, wenn du da noch eine Sperre drin hast. Also hochkomplexe mechanische Übertragung. Und da reicht jetzt natürlich so irgendein 0815 Einmalreisöl nicht, sondern da braucht man ein Hypoid. Getriebeöl.
0815 Einbereichsöl, das ist eigentlich das gute Stichwort. Also, meine Vorstellung von Öl, Motoröl, ist, das ist ein standardisiertes Produkt, das ist genormt. Weil die heißen ja immer irgendwie 10W30 oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist letztlich vollkommen egal, welches 10W30 ich kaufe. Ich kann mir das sowohl im Baumarkt holen, als auch für unfassbar viel Geld an der Tanke.
Ja.
Ich kriege immer denselben Schmierstoff in meinen Motor.
Das ist richtig.
Das ist das so?
Du, das ist richtig und falsch zugleich.
Scheiße, okay.
Ja.
Irgendwie habe ich jetzt schon wieder gedacht, dass so eine Antwort kommt.
Ja, nee, das ist leider auch nicht so ganz einfach, denn moderne Motoren, ja, aktuelle Verbrennungsmotoren sind auf der einen Seite höchst ingeniös, also wirklich bis an die alleräußerste Schmerzgrenze hin auskonstruiert, was Literleistung betrifft.
Ja, also, den Rest müssen wir schon mit Software machen.
Ne? Ja, also mechanisch ist da kaum noch was zu tun. Nicht? Der Rest ist tatsächlich Steuerung und KI ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da steckt eine Menge Intelligenz drin. Ganz wesentlich ist natürlich die Schmierung, denn nach wie vor ist es ja ein mechanischer Ablauf. Also da wird eine hin und her gehende in eine Rotationsbewegung umgesetzt und es gibt sehr viele aufeinander gleitende Teile.
Ja.
Ja, also Kolbenringe, Kolben, Kurbelwellen.
Das ist auch noch, da hat noch niemand irgendwie einen guten Ersatz erfunden. Ja, doch, Elektromotor halt, aber wenn du im Verbrennerbereich bleibst, da gibt's.
Naja, aber das ist eben der Gegenentwurf, nicht? Bei einem Elektromotor musst du eben keine geradlinige in eine rotierende Bewegung umsetzen.
Der rotiert halt, ja.
Ja, es gab ja mal den Versuch, Wankelmotor, also einen Rotationskolbenmotor zu bauen, der heißt ja auch so Rotationskolben. Also da sind beide Begriffe ineinander verwoben.
Ich habe gerade einen Typen interviewt, der hat sich ein Flugzeug gebaut, selbst gebaut und hat da einen Wankelmotor vom Mazda RX-7 hinten reingesetzt.
Ja, na gut, also da hast du
funktioniert.
Ja, und der ist vor allen Dingen, der hat eben auch ähnlich wie ein Elektromotor, da gibt es eben nur die rotierende Bewegung. Und das mit einem Verbrennungsmotor hinzukriegen ist, ja, das ist hohe Schule, nicht? Ja,
apropos. Mazda hat's geschafft, ne? Also,
fällt mir übrigens ein, alte Schule, da gibt's einen Podcast, Kollegen von uns, habe ich letztes Mal gehört, da wurde interviewt ein gewisser Wolfgang Kalpen, der hat für Mercedes seinerzeit die Wankelmotorenentwicklung maßgeblich begleitet. Mercedes hat Wankelmotoren gebaut. Du kannst dich bestimmt noch an den C111 erinnern.
Ja, das, ja.
An dieses Flügelmotor.
Ja. Flache Flunder,
Ende der 60er, Anfang der 70er. Der war Motorenversuchsträger, der sollte ursprünglich Wankelmotoren kriegen. Drei, vier, ich glaube, bis zu sechs Scheiben Wankel, also mit 380 PS oder sowas. Also ein wirklich bahnbrechendes Ding. Und die Wankelmotorenentwicklung war bei Mercedes super weit fortgeschritten. Wusste ich bis dato auch nicht. Der W123 sollte einen Wankelmotor kriegen.
Ach, guck.
Ja. Ganz erstaunlich. Der kam raus 1976, glaube ich, der erste W123. Und die Spätstufen der Entwicklung fiel in die erste Ölkrise. Ja, die erste Ölkrise lag ja 71. Und weil Wankelmotoren leider Gottes ineffizient sind. Also die laufen zwar wunderbar und haben auch unter Umständen eine sehr hohe Leistung, aber brauchen Sprit.
Okay.
Ja, und waren auch sehr, sehr anspruchsvoll, was die Schmierung betrifft.
Sehr störanfällig, ne? Der Roh 80. Also es gab dann ja irgendwie, es gab einen Wankel, Roh 80 war ein Wankelmotorfahrzeug von NSU. Und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass Roh 80-Fahrer sich immer gegrüßt haben mit erhobener Hand.
Ja.
Und je nachdem, wie viel Austauschmotoren sie schon drin hatten, haben sie Finger gezeigt.
Es lag aber eben nicht an der Konstruktion, sondern an Komponenten, die Dichtleisten hießen. Ja? Also dieser Rotationskolben war ja so eine sogenannte Trochoide. Oder ist immer noch, gibt ja noch Wankelmotoren. Also so ein etwas seltsam geformtes, nicht dreieckiges, aber auch nicht rundes Teil.
Was an jeder Stelle aber immer gleich, also eigentlich ein Kreis ist, der kein Kreis ist.
Ja, ne? So, genau. Und an den Ecken dieser Trochoide saßen sogenannte Dichtleisten, also die Funktion von Kolbenringen haben. Ja, und die schlugen aber eben immer an irgendwelchen Kanten an, übertrieben gesagt, und waren eben nach relativ kurzer Zeit entweder zerbrochen oder abgenutzt. Und es dauerte seine Zeit, bis NSU, später dann eben auch Mercedes, ein Material gefunden hat, den Zylinder, der ja kein Zylinder ist, entsprechend zu beschichten mit einer Hartchrombeschichtung, Nikasil hieß sie damals, und eben diese Dichtleisten so zu ein Material zu finden, was den Anforderungen eben länger als 20.000 Kilometer genügt.
Aber dann war es zu spät wahrscheinlich dann.
Also naja, nee, das ging dann, also die Entwicklung der Wankelmotoren wurde jedenfalls bei Mercedes eingestellt, weil die eben zu viel verbraucht haben.
Ne? Mazda verkauft heute noch, ne? Der RX-7?
Nicht mehr. Der letzte war der RX-8 und der war, also wurde auch in diesem Podcast auch erwähnt, dass die also dann am Ende wirklich die Spitze der Wankelmotorenentwicklung dargestellt haben. NSU hat ja damals Lizenzen vergeben, also nicht nur an
VW K70, ne?
Nee. Der Roh 80 war der Roh-Rotationsmotor 80 und der K war K, Kolbenmotor. Der hatte ja einen ganz normalen NSU-Kolbenmotor.
Der K70. Ach, der VW K70 war gar kein Wankelmotor, der war nur ein NSU-Motor.
Nein. Aber der stammte aus der gleichen Generation. Ah. Der war aber eine Nummer kleiner.
Ja.
Der eine war 80 größer und 70.
Okay, verstehe.
Ja, und dann kam der Audi 100 und der hat dann eben alles vermischt und wurde dann, naja, der war jetzt der A6, ne?
Also zurück zu den Schmierstoffen.
Ja, kommen wir, genau. Schmierstoffe, also du hast ja gefragt, kann ich eigentlich jedes x-beliebige Öl da reinkippen? Und da habe ich gesagt, na, es gibt ja natürlich ganz, ganz viele. Du hast ja gesagt, was hast du gesagt? 10W40.
Keine Ahnung, wie das immer heißt.
10W40 gibt die Viskosität an.
Ja.
Die Viskosität, also die Dünnflüssigkeit oder die Dickflüssigkeit. Ja, und wenn da steht 10W40, dann ist es ein sogenanntes Mehrbereichsöl. Mhm. Also was die Bereiche, für die Einbereichsöle zwischen Viskosität 10 und Viskosität 40 abdecken.
Ja,
10 ist ein relativ zähflüssiges Zeug. Nee, ein dünnflüssiges Zeug.
Ja,
was also im Winter kennst ja die Sache, wenn du in einer kalten Speisekammer dein Olivenöl hinstellst und es minus 5 Grad, dann flockt das schon aus. Ja. Nicht? Oder Dieselkraftstoff ja auch. Wenn der kein Winterdiesel ist, dann ist bei einer bestimmten Temperatur, fängt der an, ist ja auch ein Öl letzten Endes, fängt an eben zu paraffinieren. Mhm. Ja, dann ist gefriert nicht, sondern da fallen eben bestimmte Bestandteile aus. Und bei Motoröl ist ja ein raffiniertes, also in einer Raffinerie
raffiniert hergestelltes
Erdölprodukt. Da werden eben die Molekülketten, die Kohlenwasserstoffketten werden eben so designt, dass sie eben eine bestimmte C-Flüssigkeit haben oder eine Dünnflüssigkeit, wie man will. Und ein Einbereichsöl ist 10 oder 5 oder 0, ist eben dünn wie Wasser schon fast. Ja? Und das soll so sein, damit man auch bei niedrigen Temperaturen, wo sich auch diese dünnen Öle langsam, je niedriger sie werden, immer mehr verfestigen, dass sie trotzdem noch pumpbar sind durch die Ölpumpe und den Motor möglichst schnell durchölen. Ja. Also du hast ja, wenn du einen Verbrennungsmotor hast, da ist unten eine Ölwanne wenn du jetzt keine Trockensumpfschmierung hast, sondern eben eine ganz normale Druckumlaufschmierung, da ist unten eine Ölwanne, da hängt die Ölwanne drin und wenn du jetzt deinen Anlasser betätigst, dann fängt der Motor sich an zu drehen, die Ölpumpe auch und fördert ab der ersten Umdrehung fängt er an, Öl nach oben in den Motor zu befördern. Oben ist dann der Zylinderkopf und die Nockenwellenlage.
Ja.
Und je schneller dort Öl ankommt, desto besser für den Motor, weil du dann eben keine Mangelschmierung hast und kein Verschleiß oder weniger Verschleiß stattfindet. So. Im Winter ist so ein dünnes Öl also gut. Wenn du jetzt allerdings mit dem dünnen Öl losfährst, auch im Winter, irgendwann hat der Motor seine Betriebstemperatur erreicht. Ja. Und wenn du dann über die Autobahn pfefferst, um in den Skiurlaub zu kommen, auch bei minus 25 Grad, wenn man da so schnell fahren will, wird irgendwann der Motor so heiß, dass das Öl zu dünn wird. Das wird
dann reißt der Film,
ähnlich wie Butter in der Sonne,
ja, genau.
dünnflüssig. Und dann reicht die Viskosität eben nicht mehr aus, um den Schmierfilm zu gewährleisten.
Ja,
ja, wie du sagst.
Der Reis läuft dann, wird dann trocken letztendlich.
Da wird nicht, aber du hast immer mehr Anteile von Mangelschmierung. Ja. Also mal ist er da, mal ist er nicht da.
Ja.
Und der Verschleiß steigt eben an. So, um das zu vermeiden, nimmt man für höhere Temperaturen ein dickflüssigeres Öl.
Ja.
Ja, das hat im Winter zwar den Nachteil, dass die Ölpumpe es kaum bewegt kriegt, also zäh wie Melasse ist, aber im Sommer ideal. Also das Sommeröl ist dickflüssig, das Winteröl ist dünnflüssig.
Sollte ich also unterschiedliche Öle in meinem Motor haben,
hat
je nachdem,
ob Sommer oder Winter? Hat man tatsächlich bis vor 30 Jahren oder 40 Jahren tatsächlich noch gehabt. Nicht? Okay. Da gab es das Winteröl und das Sommeröl. Du bist also im Winter hast du was Dünnflüssiges eingefüllt und sobald es dann Ostern wärmer wurde, hast du gesagt, raus mit der Plürre und jetzt machen wir ein dickflüssiges Sommeröl rein. Das ist natürlich ähnlich wie bei Reifen, ein bisschen lästig. Nicht?
Du
musst immer losfahren, die Winterreifen raufziehen, Sommerreifen, Winterreifen
hin. Ja, vor allen Dingen kannst du das alte Öl, kannst du ja nicht irgendwie so lange lagern, bis die Saison wieder rum ist
und dann
wieder
im
Motor tun. Du hast dann nochmal
Entsorgungsproblem. Das macht man aus Nachhaltigkeitsgründen nicht. Ja. Ähnlich, deswegen gibt es eben Mehrbereichsöle, die sowohl die Anforderungen im Winter als auch im Sommer abdecken.
Okay.
Ähnlich wie die Ganzjahresreifen, die decken ja auch die. Das ist bei den Reifen ist es ein Kompromiss. Bei Schmierölen kann man heute nicht mehr von einem Kompromiss sprechen, weil die Anforderungen an das Schmiermittel inzwischen so gut, sagen wir mal, handhabbar sind, dass man mit einem Mehrbereichsöl wirklich alles problemlos abgedeckt kriegt. Ganz problemlos. Allerdings muss da auch im Einzelfall auf das Rücksicht genommen werden, was der Hersteller bzw. die Konstrukteure des Herstellers festlegen. Die haben ja ein Lastenheft. Und die Aspekte der Tribologie, so heißt es, die Lehre von der Schmierung, ist die Tribologie, die werden eben entweder so oder so, je nach Konstruktionsphilosophie ausgelegt. Und deswegen kommst du allein mit der Viskosität des Öls, also 10W40 oder 0W30 oder 20W50 oder wie auch immer man die nennen will, nicht richtig weiter, weil die Hersteller auch noch individuelle Freigaben machen. Ja, das führt zum Teil natürlich auch dazu, dass man am besten dann doch zum Hersteller geht und dort das Öl kauft. Dann bist du sicher, dass das Fahrzeug eine Schmierung erfährt, die den Herstellervorgaben entspricht.
Ja, aber das muss ich ja nur einmal machen, dann habe ich eine Rechnung, auf der steht, welches Öl er reingeschüttet hat und dann kann ich wieder in den Baumarkt gehen und mir das im 10-Liter-Kanister für lau oder für billig holen.
Genau, wenn du dieses Öl mit der Herstellerfreigabe da kriegst. Ja, das ist nämlich nicht gesagt. Es gibt manchmal sehr, sehr komplexe Herstellerfreigaben, irgendwelche Codes.
Ach so, da steht nicht 10W40.
Nein.
Ach so, okay.
Das ist ja, wie gesagt, nur die Viskosität.
Ja.
Ja, es gibt zusätzlich zur Viskosität. Also Sie müssen ein 0W30 Öl nehmen nach Herstellerfreigabe MB129.
Verstehe. Okay.
Ja,
okay.
Oder VW 500500 irgendwo. Also,
da wird es doch Listen im Internet geben, um das.
Holger! Das ist die hohe Schule, nicht? Also du kannst ja sagen, ja, da gucke ich in meiner Bedienungsanleitung nach, da wird ja hinten steht unter den technischen Daten steht eben nicht. Da steht drin, Ölwechsel nehmen Sie nur vom Hersteller freigegebene Öle, die können Sie bei Ihrem Vertragshändler beziehen. Ja, und dann bist du genau wieder da kostet dann ein Liter 30 Euro.
Ja, genau, da denke ich immer, das ist doch, ich Ich habe immer das Gefühl, als würde ich da über den Tisch gezogen.
Nein, das ist total richtig. Du wirst auch über den Tisch gezogen. wenn du das Herrschaftswissen abfragst, wo ja, auch immer, ja. Also irgendeiner, es gibt ja immer Datenleaks.
Ja, genau, irgendein Whistleblower aus der Fachwerkstatt.
Was fährst du für ein Auto? Okay, pass auf, da brauchst du 5W30 Öl mit der Herstellervorgabe XYZ. Ja. Wenn du das weißt, dann gibt es im Netz, gibt es ölberater.de, also die Motorölfirma Motul zum Beispiel, hat da eine sehr schönes Angebot, da gibt es Ölberater ein, dann kommt die Seite und dann gibt es einen, mein Auto hat das und das, also es ist Baujahr so und so, hat den und den Motor und ist der und der Hersteller. Und dann kommen mehrere Möglichkeiten, zeigen sie die an, das sind dann natürlich
deren Öle,
aber die sind immer noch weitaus billiger als all das, was bei Markenhändler angeboten wird. Ja. Und das kaufst du dann und bist glücklich, nicht? Und das ist dann auch tatsächlich das richtige Öl. Denn wenn du jetzt Angst hast, ja, aber ich habe doch noch Garantie oder Gewährleistung, dann muss ich doch das nehmen, was der Hersteller sagt. Ja, musst du auch, aber er kann dir nicht vorschreiben, wo du das kaufst.
Ja.
Solange die Viskosität stimmt und die Herstellerfreigabe nachweislich stimmt, bist du im grünen Bereich. Und selbst wenn du es im Baumarkt kaufst, wenn du da ein Öl findest, wo eben die ganzen Vorgaben erfüllt sind, alles schön. Es gibt natürlich auch, da gibt's Qualitätsunterschiede. Aber wenn ein Ölhersteller oder Anbieter auf seiner Verpackung schreibt, freigegeben nach Herstellernorm, weiß ich nicht, General Motors, Fiat, VW, alles, ist alles gut.
Okay. Ja?
Und das, was da draufsteht, daran kannst du dann auch den Ölverkäufer, Hersteller messen. Sollte sich jetzt ein Motorschaden einstellen und der wird im Nachhinein auf mangelhafte Ölqualität zurückgeführt, dann kannst du, wenn du beweisen kannst, dass dieses Öl, was da drin war, von dem Hersteller XY stammt, dann kannst du dem auch an die Karre fahren. Ich habe Fälle gehabt, wo es genauso war. War ein bisschen mühsam, ging nur mit Anwälten, weil du so eine Ölbude kriegst du natürlich nicht einfach durch einen Anruf dazu, dass sie dir da hilft. aber das hat tatsächlich funktioniert, nicht? Also, wenn es auf der Verpackung steht, kann man sich darauf verlassen. So, und jetzt kannst du dir natürlich, gibt ja im Netz auch Angebote, wo du eben sehr günstig Öl kaufen kannst, was zu deinem Fahrzeug passt. Ja. Und darauf kannst du dich dann zurückziehen. Ne? Und kannst es da auch beziehen, kannst es auch kaufen. Da kostet dann eben ein 5-Liter-Kanister. Also wir haben ja schon des Öfteren über deinen 124er gesprochen mit dem M103. Da bist du mit einem 10W40 Öl, was egal welches. Und auch egal was da, wenn du es heute aus einer aktuellen Fertigung kaufst, bist du damit im grünen Bereich. Denn die Kiste hat 1989 eine Ölqualität verlangt, die gibt's heute gar nicht mehr so schlecht. Ja? Das kann man also auf jeden
Ja, ich wollte auch gerade fragen, redest du die ganze Zeit über sehr moderne Motoren, die gerade so das Werk verlassen.
Ja, die sind natürlich wirklich anspruchsvoll.
Ja, ja.
Die sind wirklich anspruchsvoll. Da kann man auch was falsch machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du heute einen kleinvolumigen Turbomotor hast, da geht es dann in erster Linie um Ascheanteile zum Beispiel, die entstehen, wenn jetzt in dem glühend heißen Turbolader nach dem Abstellen des Motors eben noch Restölmengen sind, die verkoken dann. Ja? Und diese Kohle, die sich da bildet, die ist natürlich Gift für Turboladerlager.
Okay.
Und deswegen werden da eben sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt, damit eben, steht ja auch meistens drauf, dann auf dem Öl, so wie noch freigegeben, nach Turbo geeignet, ja, oder Turbodiesel geeignet.
Okay.
Turbodiesel ist
darauf geachtet, ja.
Ja, macht, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und Turbodiesel ist wieder noch anders, weil da muss sowohl der Ruß aus der Verbrennung muss im Öl dann trotzdem mit den sehr heißen und sehr genau gefertigten Turboladerlagern zurechtkommen. Und auch da muss man dann auch mal den Ölwechsel im Auge behalten. Da gibt es ja auch mehrere Philosophien. Es gibt diese Longlife-Philosophie im VW-Konzern zum Beispiel. Mhm. Ja, da werden dann eben vom Bordcomputer mehrere Parameter erfasst. Und dann sagt er irgendwann so, pling, jetzt ist aber ein Ölwechsel fällig.
Ja.
Auch wenn du sagst, was, ich bin da erst, weiß ich nicht, 8000 Kilometer gefahren. Ja, aber die ganze Zeit im ersten Gang mit dem schweren Anhänger die Großglockner Hochalpenstraße hoch und runter.
Okay.
Also unter erhöhten Belastungen kann es ohne weiteres sein, dass man nach relativ kurzer Zeit schon wieder einen Ölwechsel vornehmen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ich lasse das alles, ich richte mich nicht danach, nehme nicht das teure Longlife-Öl, sondern mache einen Regelservice und sage, ich wechsle einfach so wie früher alle 10.000 oder 15.000 Kilometer das Öl. Dann kann man eine billigere Ölsorte nehmen, zum Beispiel. Aber du merkst schon, das ist so ein bisschen was für Spezialisten, um das beurteilen zu können, welche Ölsorte, welcher Motor, welche Betriebsbedingungen. Es ist nicht
das
ohne.
Das hört sich gerade so ein bisschen an, wie als wäre das ein Plädoyer für die Fachwerkstatt, zumindest für den Ölwechsel.
Jein, Fachwerkstatt oder überhaupt Werkstatt würde ich schon alleine deswegen machen, wenn man heute, wo darfst du heute einen Ölwechsel machen? Nicht? Du könntest dich natürlich theoretisch an den Straßenrand legen und
einmal die Schraube unten raus
oder die alte Plastikölwanne runterstellen ja. und das Öl ablaufen lassen, würde auch noch funktionieren.
Und dann hast du eine Plastikölwanne voll Altöl.
Ja, wo lässt du es genau. dann? Also dann kannst du natürlich das neue Öl oben wieder reingießen und dann den alten ja. den Kanister nehmen und es dann bei deinem Ölverkäufer abgeben. Das muss er annehmen. Ja. Ja, also wenn du jetzt 5 Liter Öl kaufst, neu und füllst dann in den Kanister das alte wieder rein und sagst, hier, guck mal, habe ich gestern gekauft, hier ist
der alte. Gibt es auch so Rüsseldinger, wo du es von oben raussaugen kannst?
Ja, gibt es theoretisch. Ich bin ja smart geprüft. Ja. Da ist das ab Werk so vorgesehen. Furchtbar.
Okay.
Furchtbar. Also es muss wirklich nicht sein. Erstmal findest du kaum jemanden, der dir so eine Rüsseldinger zur Verfügung stellt. Kostet dann extra Geld natürlich. Der 0815 Ölwechsel findet heute statt bei Mr. Wash oder Quick Change oder wie die alle heißen, also diese Ölwechseldienste. Da kriegst du ein sehr gutes Markenöl inklusive Ölfilter für, weiß ich nicht, fängt bei 30 Euro an.
Ja. Der Liter?
Nein, insgesamt, der gesamte Ölwechsel. Ne? Und ich meine, 30 Euro,
ja,
da sagt, das kann man fast nicht selber machen.
Diese Ölwechselanzeige, die dann im Auto, ist die glaubwürdig oder ist das so ein Ding, wo der Hersteller sagt, na ja, wir tun dem Werkstattbetreiber mal einen Gefallen und lassen das Ding immer schon 30% zu früh anspringen?
Oder du, so. Die Frage stellt sich nicht, weil du kannst es ja nicht kontrollieren als Normalmensch. Nicht? Ja. Du musst dich zum Beispiel, wenn es um Gewährleistung und Garantieprobleme geht, schon darauf verlassen. Ja. Was dahinter steht, was da für Algorithmen, das weiß allein der Hersteller.
Ja.
Und in der Regel funktioniert das gut. Ja, also die Autos, die ich hatte, die eine dynamische Ölwechselintervallanzeige hatten, war schon okay. Also das konnte man schon nachvollziehen. Ja, also ich weiß ja ungefähr, wie bin ich so in den letzten 30.000 oder 20.000 Kilometern gefahren. Und wenn dann nach 20.000 Kilometern die Lampe angeht, sagt man, naja, dann ist es jetzt eben soweit. Zumal ja der Ölwechsel kein Vermögen kosten
muss.
Ja. Ja, du kannst ja, wenn du zu so einem Ölschnellwechseldienst gehst, selbst wenn du ein qualitativ sehr hochwertiges Öl brauchst, liegt es also in der Regel unter 50 Euro. Mhm. Und da ist ein Ölwechsel nun einmal im Jahr, sollte man auf jeden Fall machen. Egal, ob man jetzt ein altes oder ein neues Auto hat. Einmal im Jahr ein Ölwechsel ist auf jeden Fall nicht falsch. Ne?
Dann lebt er wirklich länger, ja.
Ja, und hier die typische Frage, die ich immer kriege, sind meistens alte Herren. Herr Kessler, jetzt hat mir die Werkstatt ja schon wieder das Öl gewechselt. Ich bin doch im letzten Jahr bloß 4.800 Kilometer gefahren. Das war doch noch wie neu, das Öl. Ja, aber
zum Stehen wird es wahrscheinlich nicht besser, oder?
Nee, genau. Das passiert nämlich auch. Es gibt ja auch Luftdruckschwankungen, Luftfeuchteschwankungen, ja. Temperaturwechsel eben alleine aus dem Betrieb heraus. So ein Öl wird sauer, kann man fast sagen. Ja. Also da bilden sich dann eben auch Reaktionsprodukte, die im Motorinneren eigentlich nicht zu suchen haben. Und hey, wie gesagt, die Kosten für so einen Ölwechsel, die sind überschaubar. Und einmal im Jahr ist so ein Ölwechsel nicht schlecht. Insbesondere, wenn man seinem Auto was Gutes tun will. Man kann, wenn man den Herstellervorgaben folgt, auch 2 Jahre fahren, wenn ein dynamisches Ölwechselintervall angegeben ist und das Auto nichts anzeigt.
Ja.
Das ist ja nicht nur Laufleistung, das ist ja auch Zeit.
Ja.
Wenn das Auto nichts anzeigt, kann man das tun. Ich als Maschinenbauer hätte da nicht so ein gutes Gefühl. Also lieber einmal im Jahr, ja, nach dem Winter immer
einmal. Ja, kann man sich dann ja auch einplanen, was weiß ich, irgendwo ein Sparschwein hinstellen, jeden Monat einen Zehner rein und dann hast du das.
Ja, denn diejenigen, die nach Ölwechselintervall fahren, das sind meistens Leute mit jüngeren Autos, sind meistens auch Dienstwagenfahrer, denen ist es sowieso egal. Ja, die geben die Kiste zur Inspektion dann irgendwann ab, wenn es mal soweit ist. Und das zahlt dann ja auch sowieso jemand anderes. Aber aus Maschinenbauersicht ist Ölwechsel, wer gut schmiert, der gut fährt, kann man zusammenfassen.
Wenn mein Auto älter wird, wie du sagst, mein alter 124er, da ist es egal, was ich da reinschütte.
Nein, nicht ganz.
Wird es dann auch egaler, wie oft ich das Öl wechsle? Oder ist es eher so, dass je älter das Auto, desto intensiver sollte ich mich ums Öl kümmern, weil alles andere drumherum schon so am Verschleißen ist?
Da hast du recht, intensiver, das heißt aber vor allen Dingen Ölstand kontrollieren, denn älteres Auto neigt ja dann irgendwann auch mal zum Ölverbrauch.
Ja,
also nicht Verlust, raustropfen, sondern Verbrauch. Verlust auch.
Ja. Ja,
also
ja,
gerade der M103, der hat ja dieses Bermuda-Dreieck am Steuergehäuse, wo dann auch gerne mal alles feucht ist. Da musst du eben wirklich kontrollieren und gegebenenfalls auch mal nachgießen, was natürlich dann die Qualität des im Motor befindlichen Öls wieder verjüngt ein bisschen.
Ja.
Ja. Was dich allerdings nicht dazu verleiten sollte, jetzt, ach, ich habe so viel nachgegossen im letzten Jahr, das ist ja ein dynamischer Ölwechsel. das kann man so sehen, sollte man aber besser nicht. Ne? Also nochmal zusammengefasst, das Öl, was in der Vertragswerkstatt angeboten wird, ist apothekenteuer.
Ja.
Und nicht etwa nur, weil da das Herstellerlogo auf der Ölflasche steht, besser. Ja. Weil die Autohersteller stellen natürlich kein Öl her, sondern kaufen es nur zu und labeln es um. Und solange auf einer Ölverpackung die Viskosität die richtige ist und die Herstellerfreigaben stimmen, alles gut.
Gibt's sonst noch einen Schmierstoff, um den ich mich kümmern muss im Auto? Oder ist, wenn ich mehr oder minder regelmäßig eine Werkstatt aufsuche, für den Rest gesorgt?
Es gibt gerade im Bereich der Automatikgetriebe immer die Ansage, ja, das ist eine Lebensdauerfüllung. Mhm. Ja, also da muss man nie Ölwechsel machen, was da finden aber ja keine Verbrennungsvorgänge statt. Da ist ja nur eben
Abrieb halt,
ne? Ja, eben der normale Verschleiß, der eben klein sein soll, wenn das richtige Öl drin ist. Aber auch da findet natürlich ein bisschen Verschleiß und damit Abrieb statt. Und ich würde sagen, also alle 80.000 Kilometer kann so eine Wandlerautomatik auch mal einen Ölwechsel erfahren. Mhm. Und oder vielleicht sogar eine Spülung, ja, um eben all das, was sich da ansammelt an Reibbelagabrieb oder eben Metallabrieb, rauszukriegen aus dem Getriebe. Und die Getriebe sind ja inzwischen, also sind ja teilweise 7-, 8-, 9-Gang-Automatiken.
Inzwischen? 9?
Ja, na klar.
In PKW?
Ja.
Alter, nee, echt?
Ja, ja. Merkst du natürlich nicht.
Nee.
Die Gangwechsel, die sind ja, also sind wirklich.
Ja, das ist ja, das flutscht, ist ja fast wie stufenlos.
Ja, ja, ja. Die gibt's ja auch. Ja. Also die Multitronik oder früher beim DAF. Weil
Kegelriemen.
das war wieder eine ganz andere Generation.
Rückwärts genauso schnell wie vorwärts.
Aber so ein Automatikgetriebe sollte auch mal, auch wenn es der Hersteller nicht vorschreibt, einen Ölwechsel kriegen. Okay. Denn da ist ja auch wieder die Obsoleszenz unter Umständen ein Thema. Mhm. Nicht? Denn wenn so eine Automatik nach 160.000 aussteigt, weil man eben keinen Ölwechsel gemacht hat.
Dann wird es richtig teuer.
Oder? Naja, und dann unter Umständen ist dann auch, ach, die Kiste ist schon so alt, da wir kaufen uns ein neues. Nicht? Also so ein Automatikgetriebe kann länger leben, wenn es, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, einen Ölwechsel erfährt. Gleiches gilt übrigens natürlich auch für Differential. Also wenn es ein heckgetriebenes Auto ist, auch da wird nie nach einem Ölwechsel gefragt, weil es einfach nicht.
Gerade zum ersten Mal, dass man da überhaupt einen Ölwechsel machen kann.
Na klar,
kann.
Also ja, du, was Hinterachsdifferenzial, da am Öl kannst du liegen, ist keins drin, nicht? Das ist ja dein alter Spruch. Die sind natürlich auch manchmal inkontinent, nicht? Da ist die Entlüftung verstopft, dann entsteht ein gewisser Überdruck und dann wird es rausgedrückt, leicht ölfeucht, aber steter Tropfen leert das Fass. Und wenn so ein Differential erstmal Mangelschmierung hat, wird es auch granatenteuer.
Ja. Ja?
Das hört man dann an einem heulenden Differential und da passen 0,8 Liter rein, also überhaupt kein Thema. Und auch da gerne mal nach 80.000 einfach mal einen Ölwechsel machen. Mhm. Kann man ja tun. Es ist auch möglich. Es gibt auch Ölablassschrauben und es gibt auch eine Wechselvorschrift, wenn man denn wechselt. Also keine Vorschrift, aber eine Wechselanweisung, was reinkommt. Und also die Kosten sind verhältnismäßig klein und wenn man sowieso eine Inspektion macht, ja mein Gott, dann lässt man das Öl eben mal erneuern. Ähnlich wie übrigens auch das sogenannte, gibt ja Leute, die sagen Bremsöl, ja, was ja auch eine ölige Flüssigkeit ist, aber aber es ist eigentlich ein Hydraulikmedium und auch das muss wirklich alle 2 Jahre gewechselt werden. Mhm. Nicht, weil es verschlissen ist, na doch, es ist technisch verschlissen, weil es hygroskopisch ist, also aus der Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt. Und dadurch sinkt der Siedepunkt von der Bremsflüssigkeit. Und die Bremsflüssigkeit ist ja in erster Linie zwar dazu da, hydraulische Kräfte zu übertragen, aber die muss auch Wärme aufnehmen können.
Mhm.
Aus Reibungswärme, die an den Bremselementen entsteht. Und die Bremsflüssigkeit hat einen Siedepunkt im Neuzustand von 180, 190 Grad. Ja?
Ja.
Und wenn der Wasseranteil steigt, sinkt der Siedepunkt.
Ja.
Ja, je mehr Wasser, desto tiefer fällt er. Und wenn du jetzt irgendwie mal eine wirklich anspruchsvolle Fahrt hinter dir hast, wo eben viel gebremst werden muss und also viel Leistung durch Reibung vermindert wird, dann kann es passieren, dass die Bremsflüssigkeit anfängt zu sieden. Dann entstehen Dampfblasen beim Wasserkocher.
Und dann kannst du lange bremsen.
Dann trittst du ins Leere, ne? Weil die Bremsflüssigkeit als solche, als Hydraulikmedium ist nicht kompressibel, Dampfblasen aber schon. Und schon trittst du ins Leere und kannst nicht mehr bremsen. Und wer das einmal erlebt hat, der wird nie wieder vergessen, dass die Bremsflüssigkeit ein Verschleißteil ist.
Zum Schluss, du hast eben ein Wort gesagt, Trockensumpfschmierung.
Ja.
Was?
Hört sich schön an, nicht?
Ja, klingt geil.
Aber Sumpf ist doch nie richtig trocken.
Ja, vor allen Dingen klingt es so, als wollte man das nicht haben, weil Sumpf ist ja immer so. Also ich habe jetzt so das von meinem geistigen Auge, das Bild einer Ölwanne, wo unten so eine Matsche drin ist, als Sumpf
halt. Ne? Na genau, also ist ja auch so, nicht? Also die Ölwanne, wenn du jemals eine Ölwanne abschraubst von deinem Auto, klar, bei einem älteren Auto, dann kannst du das Öl ausgießen.
Ja.
Und dann bleibt da irgendwas übrig, ja, irgendwie, Öl, Schlamm, Abrieb, das ist also so ein, wirklich so eine Matsche. Ja. Jetzt nicht schaufelweise, aber es ist eben so eine Schicht, ja. Der Autoschrauber, der nimmt dann den Bremsenreiniger, sprüht es schön ein, wischt es weg und schmeißt es weg und dann ist gut. Das ist aber dann der Fall, wenn du eine sogenannte Druckumlaufschmierung hast. Ja, da ist der Öltank quasi unter dem Motor.
Ja.
Baut nochmal so, weiß ich nicht, 5 bis 8 Zentimeter tief, je nachdem, nach dem Bauraum, der zur Verfügung steht. Und in diesem Öltank ist der Schnorchel der Ölpumpe. Und wenn der Motor läuft, dann saugt er eben aus diesem Ölvorrat Öl raus und verteilt es über die Ölleitung zu den Schmierstellen des Motors. Ja. Wenn man jetzt eine Situation hat, wie beispielsweise fällt mir jetzt ein, Porsche 911, der alte Luftgekühlte, da ist ja der Boxer, der relativ tief liegt. Und wenn man da jetzt noch eine Ölwanne hätte einbauen wollen, dann
schleift immer komisch was hinten.
Ja, ne? Dann würde der wahrscheinlich nur aufsetzen. Und deswegen hat man die Ölwanne eben weggelassen.
Ja.
Hat also quasi direkt da, wo eben die Kurbelwelle ihren Platz nicht mehr braucht, eben eine Platte eingezogen und hat den Öltank woanders hingesetzt. Ja. Der liegt beim Porsche irgendwie rechts weiter oben. Da ist dann irgendein kleines Fass, wo eben Öl eingefüllt wird. Und aus diesem Fass bedient sich dann die Ölpumpe, was ja ähnlich wie beim Tank. Ja. Der ist ja auch ganz woanders und wird über die Benzinpumpe wird dann der Kraftstoff eben an die Gemischaufbereitung weitergegeben. Und hier macht's die Ölpumpe, ist ein anderes Medium, zähflüssiger als Benzin. Und der sorgt eben mit einem gewissen Druck. Der Öldruck liegt bei normaler Last so bei 4-5 Bar ungefähr. Der muss also relativ viel Druck haben, damit die Schmierstellen im Motor, also die Kurbelwellenlager, die Pleuellager, dass die eben ein Ölpolster haben.
Ja.
Also die aufeinander gleitenden Teile haben keinen direkten Kontakt, sondern gleiten oder schwimmen sozusagen in einem Ölpolster. Mhm. Und die Kräfte, die im Motor wirken, die müssen eben über einen gewissen Öldruck abgefangen werden. Also die Kräfte im Lager. Und in diesem Falle bei einer Trockensumpfschmierung ist eben der Ölsumpf trocken, weil da eben kein Öl drauf ist, wie bei einer Ölwanne. Sagt man so, sondern das ist eben trocken. Die Ölwanne unter dem Motor existiert ja nicht, sondern da ist nur ein Deckel drauf.
Das heißt, es ist gar kein Sumpf.
Da ist auch ein Sumpf. Also irgendein kleiner Rest lagert sich da eben ab. Wenn man das nur abschrauben würde, würde es genauso aussehen wie der Boden der Ölwanne. Aber der eigentliche, also das Nasse, der Tank, der Öltank ist eben nicht unter dem Motor, sondern an einer anderen Stelle, von wo aus er dann die Ölpumpe mit frischem Öl versorgt. Das ist technisch auch ganz sexy, wenn man dann noch einen Ölkühler integrieren kann, um den Ölvorrat gegebenenfalls abzukühlen, wenn er mal ein bisschen heiß wird.
Diese Metalldinger, die manchmal vorne, unten...
Genau. Ist bei Motorrädern fast immer so inzwischen. Ja. Und Motorräder übrigens haben das auch sehr häufig, nicht? Weil die sollen eben auch nicht so tief bauen. Also das ist nicht eine riesige Ölwanne oder was man da einbauen könnte, wäre dann eben raumgreifend und stört die Optik oder die Bodenfreiheit. Und deswegen ist bei Motorrädern häufig entweder das Rahmenoberrohr oder im Rahmendreieck ist dann so ein Öltank. Das sind dann auch Trockensumpfschmierungen.
Okay.
Also ganz interessant auch so aus konstruktiver Sicht, was man da so tun kann, dass geschmiert werden muss, egal womit. Theoretisch könnte man sogar mit Wasser schmieren. Aber Wasser ist ja viel zu aggressiv, also reagiert mit allen.
Stimmt, die ganz verchromten Teile, Zylinder, also Laufflächen.
Naja, und sowas vor allen Dingen ist Wasser ja nicht temperaturfest. Nicht?
Also die Lauffläche ist ja, da ist ja gar kein Öl. Kommt ja, also ja, beim Zweitakter jetzt, aber.
Beim Verbrennungsmotor hast du ja im Zylinder, die Zylinderwände, die haben auch einen dünnen Ölfilm.
Ja. Wo kommt der her?
Der kommt aus den Schmierstellen und teilweise eben auch durch Plansch-Effekte, ja, also da wird ja, sind ja viele bewegte Teile. Ja. Da gibt es ja auch einen Öldunst im Kurbelgehäuse.
Okay.
Ja, also das ist immer leicht ölig alles. Mhm. Ja. Und es ist auch anzustreben, dass die Zylinderlaufbahn eben immer einen leichten Ölfilm haben. Ja. Und dadurch wird der Verschleiß eben sehr nachhaltig vermindert.
Andreas Kessler, vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt's schon die nächste Folge, allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.